ARD. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks mit Verena Fiebiger und Marin Wiechers.
Hey zur Lösung und zu einer unserer Community-Folgen. Mein Name ist Verena Fiebiger, ich bin eure Fragensammlerin. Ihr schickt uns, was ihr wissen möchtet und wir versuchen das dann ganz schnell, in Klammern haha, zu beantworten. Ist gar nicht so einfach bei euren großen Fragen, aber zum Glück ist Maren da. Dr. Maren Wiechers, Verhaltenstherapeutin und Expertin hier in der Lösung.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr zuhört, wo auch immer ihr gerade die Lösung hört. Wir hoffen, es geht euch gut. Und auch schön, dass du da bist, Phoebe. Journalistin, Moderatorin und die Lösung, darf ich sagen, Urgestein? Sage ich jetzt einfach so.
Die Mutter.
Die Mutter.
Urgestein, vielleicht kann man das wirklich so sagen. Die Schildkröte. Die Lösungsschildkröte. Wie heißt die nochmal in der unendlichen Geschichte?
Morla.
Ja, die Morla bin ich.
Passt zu dir auch, ist auch ein guter Name.
So möchte ich mich aber jetzt nennen. Wir haben eine echte Lebensaufgabe von euch als Frage bekommen. Wie kann ich mich von meiner Arbeit besser abgrenzen und es schaffen, dass ich Dinge, die in der Arbeit passieren oder schiefgehen, nicht so nah an mich ranlasse? Ich würde einfach mal gern sagen, das mache ich nicht. So ja. In der Arbeit. Oder einfach der anderen Person auf den Tisch pinkeln. Und dann völlig unberührt in den Feierabend flanieren.
So ganz unbewegt.
Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man sich eigentlich wahnsinnig aufregt und sich denkt, kann ich nicht einfach mal emotional kalt und unbewegt sein in dem Moment? Und also das ist wirklich das Hauptproblem, dass wir uns nicht abgrenzen können und uns dann auch noch aufregen drüber.
Also dass dir so diese Gefühle da dann so reinmischen.
Ja.
Ja, aber Phoebe, du bist halt keine Maschine von KI entworfen. Es tut mir leid.
Schade. Das ist so schade. Du meinst vielleicht sogar, wer sich perfekt abgrenzen gelernt hat, hat trotzdem Gefühle.
Ja. Wir schauen uns heute mal an, woran es im Kern liegt, dass uns Abgrenzen so schwer fällt. Also dir fällt es schwer, das weiß ich. Mir fällt es schwer, das weiß ich auch.
Wie jetzt?
Ein paar.
Wie oft habe ich hier schon auf den Tisch gepinkelt?
Und wir gucken uns aber heute ein paar Techniken der Verhaltenstherapie an, die uns dabei helfen können, weil wir verbringen viel Lebenszeit in unserer Arbeit, sei es Erwerbsarbeit, Care-Arbeit. Ich wusste, wir sprechen heute über Abgrenzung von der Arbeit. Ich habe gestern gerechnet. Also wenn wir eine Vollzeitstelle arbeiten, dann verbringen wir ungefähr 2000 Stunden pro Jahr in der Arbeit.
Gruselig.
Das ist so viel. Und wir vermiesen uns diese Zeit, wenn wir sie so gar nicht auch für unsere Belange gestalten können. Aber, also vielleicht mal zu Beginn eine motivierende Botschaft, wir Menschen sind ja fähig zu Veränderung. Wir sprechen hier ja häufiger mal über die Neuroplastizität unseres Gehirns, also die Fähigkeit unseres Kopfes, sich und damit auch uns zu verändern. Und Veränderung entsteht durch Übung. Wenn wir jetzt üben möchten, uns von dieser Arbeit besser abzugrenzen, dann ist es erstmal wichtig zu verstehen, was ist es denn eigentlich, was mich an dieser Arbeit stresst? Oder was ist es, was mir in der Arbeit so viel Kraft raubt? Oder was mir auch im Feierabend noch nachhängt?
Also sind es die Aufgaben oder sind es die Leute?
Oder ist es beides?
Ja, stört mich die Kommunikation? Erinnert mich die Chefin an meine schwierige Mutter? Habe ich innerlich vielleicht da immer so einen kleinen Übertragungsfilm am Laufen?
Der auch anstrengend ist.
Hatte ich mal mit einem Mann, der war meine Mutter. Vielleicht kennt ihr so Begegnungen, wo ihr plötzlich eigentlich eine andere Person in der Tür stehen habt, als die da eigentlich steht und
ja,
irgendwas
schon,
labert.
Und es sind natürlich dann immer die Eltern.
Die Armen.
Aber also ihr habt alle unterschiedliche Jobs, die sich auch alle in ihren Herausforderungen unterscheiden. Und deshalb differenzieren wir in der Psychologie nicht zwischen einzelnen Jobs, sondern genereller zwischen physischen und psychischen Stressoren in der Arbeit. Physische Belastungen sind zum Beispiel laute Geräusche im Großraumbüro, Schichtarbeit, viel Stehen, aber auch das Gegenteil, nur Sitzen, schwere körperliche Arbeit, zum Beispiel in Pflegeberufen, in handwerklichen Berufen, aber auch so lange Strecken pendeln, auch das würde dazu gehören. Und dann gibt es die psychischen Stressoren. Also das sind zum Beispiel Gefühle von Überforderung, wenn ich Angst habe zu versagen, wenn ich unter Zeitdruck stehe, wenn ich aber auch nicht das Gefühl habe, das Outcome meiner Arbeit irgendwie mit unter Kontrolle zu haben. Auch gerade zum Beispiel in pflegerischen Berufen, in sozialen Berufen, da kann es ein häufiger psychischer Stressor sein, viel Verantwortung für andere Menschen zu haben. Aber es gibt auch solche psychischen Stressoren wie Teamdynamiken, zu wenig Feedback zu bekommen oder das Gegenteil, zu viel Feedback zu bekommen, wenn mein Vorgesetzter mich total engmaschig kontrolliert. Auch das sind Dinge, die dazu beitragen, dass wir uns gestresst fühlen und dass wir uns von der Arbeit nur schwer abgrenzen können.
Also sehr viel. Also es gibt einfach sehr viele Stressoren, kann man mal zusammenfassen. Es gibt physische und unfassbar viele verschiedene psychische. Was ich auch beobachte, ist, dass sich Menschen sehr unterscheiden in dem, was sie als Stress wahrnehmen. Also ich habe selbst schon Orte erlebt, da bin ich wirklich nur ganz kurz geblieben. Oder habe sehr schnell gemerkt, so, hui, da werde ich nicht alt. Und wenn ich bestimmte Kollegen und Kolleginnen treffe von damals, die da immer noch sind und quietschfidel da arbeiten, denke ich mir, okay, was ist mit euch?
Und das super finden.
Ja.
Mhm. Ich meine, wir Menschen unterscheiden uns darin, wie viel äußere Stimulation wir brauchen, wie viel Belastung wir auch brauchen, um zur Höchstform aufzulaufen, um uns wohlzufühlen. Das ist ein bisschen vergleichbar wie mit verschiedenen Autos.
Jetzt bin ich gespannt. Was machst du jetzt da?
Naja, also wir fahren so einen alten VW. Bei manchen Autos muss man die Kupplung sehr lang kommen lassen, bis das Auto sich in Bewegung setzt. Das wäre so im übertragenen Sinne jemand, der viel äußeren Druck braucht, um überhaupt aktiv zu werden, beziehungsweise der auch mehr Stressoren äußerlich aushält, bevor er dann mit Stressgefühlen reagiert. Und ein anderes Auto setzt sich schon in Bewegung, wenn ich die Kupplung nur ganz, ganz leicht kommen lasse. Also da ist gar nicht viel nötig.
Und ein anderes wirkt sofort ab oder so. Also das, was man, wo man nur leicht die Kupplung kommen lassen muss, das wäre dann jemand, dem schon so ein kleiner Impuls ausreicht, um aktiv zu werden, für den so ein Großraumbüro oder knappe Deadlines totalen Stress bedeuten.
Ja, wenn wir uns also von unserer Arbeit besser abgrenzen wollen, dann müssen wir erstmal verstehen, wie funktioniert unsere Arbeit und wie ticke ich eigentlich selbst.
Und ob dieses Bild von uns sich vielleicht auch schon wieder geändert hat, wir aber vielleicht immer noch in so einem Klischee drin hängen. Bin ich immer noch diese mordsgeschäftige Person, die gerne 12 Dinge gleichzeitig auf dem Tisch hat und wichtig telefoniert? Oder bin ich längst jemand, der eigentlich den Tag eher mit so einem gemächlichen Namaste beginnt? Und vielleicht wissen wir das auch erstmal gar nicht, bis wir erfahren haben, welcher Typ wir sind. Mhm. Muss man ja erstmal alles erleiden. Das ist meine Erfahrung.
Du hast jetzt gerade von dir selbst gesprochen.
Immer.
Ja, klar. aber ja, also um selbst Grenzen setzen zu können, da brauchen wir erstmal eine Kenntnis darüber, was eigentlich mein Bedürfnis ist. Und wir müssen wahrnehmen, mit was wir uns wohlfühlen und mit was nicht.
Und vielleicht können wir bestimmte Rahmenbedingungen ja auch nicht ändern oder nicht sofort ändern, aber wir können mit der Wahrnehmung beginnen, oder?
Ja.
Was ich ganz schwierig finde, ist dieser Switch. Also kennt ihr vielleicht auch, wir sind in so einer produktiv-kooperativ-geschäftigen Haltung unterwegs. Also wir sind harmonisch. Wir wollen im Team toll arbeiten, schweben auf unserer Harmoniewolke durch den Raum und zack, pupst mir jemand in die Wolke. Steigt mir so mit dem Fuß rein und dann müssen wir so den Riegel rausholen, den Abgrenzungsriegel, und das geht überhaupt nicht.
Du meinst also, wenn wir gefordert sind, uns abzugrenzen, obwohl wir das eigentlich gar nicht möchten, weil wir eigentlich Harmonie möchten?
Das aber, weil wir auch in so einem Modus unterwegs sind. Mhm. Also ich finde diesen Switch so schwierig zwischen, ich will hier ja nur schön meine Arbeit machen und alles zur besten Zufriedenheit leisten, und dann kommt es zu so einer Grenzüberschreitung.
Ja, Grenzen setzen ist für viele von uns eins der schwierigsten Dinge in zwischenmenschlichen Beziehungen. Dafür gibt's Gründe. Einer ist, dass das sich Abgrenzen eng an unser Selbstwertgefühl gekoppelt ist. Im Kern geht's ja dann oft um die Frage, werde ich noch anerkannt, wenn ich weniger leiste? Bleibt meine Beziehung zur anderen Person erhalten, auch wenn ich ihr da jetzt nicht zustimme?
Mhm. Hm?
Werden mich die anderen dann noch lieb haben? Werden mich die anderen dann noch als wertvoll ansehen? Werde ich noch dazugehören, auch wenn ich jetzt sage, dass mir das und das so nicht gefällt?
Weil das natürlich für die anderen erstmal unangenehm sein kann, dass da jemand gerade eine Grenzüberschreitung gefühlt hat und den anderen wieder so ein bisschen zurückschiebt.
Ja.
Also wieder Analyse eigentlich.
Ja, also auch da ist es hilfreich, erstmal zu gucken, worum geht's hier gerade? Weil es gibt ja mehrere Dimensionen, wie Arbeit in unserem Leben Raum einnimmt, den wir ihr so eigentlich nicht geben möchten.
Mhm.
Und wo wir Abgrenzungsprobleme bekommen, kann zum einen in der Arbeit stattfinden. Also zum Beispiel in einem Gespräch gegenüber meiner Vorgesetzten oder gegenüber einem Kunden. Und der zweite Bereich ist, mich außerhalb der Arbeit von der Arbeit abzugrenzen. Also
stimmt.
Zum Beispiel im Feierabend, am Wochenende, im Urlaub. Ach witzig, du denkst die ganze Zeit an so Situationen in der Arbeit. Ich denke die ganze Zeit, wie kann ich es schaffen, am Wochenende nicht an die Arbeit zu denken.
Genau so ist es nämlich, weil es sind ja mehrere Dimensionen.
Hey Leute,
willkommen in unserem Podcast-Feed. Barbecue, der Black Brown Queere Podcast, ist ab sofort bei Cosmo zu Hause. Wir nehmen euch mit zu den Themen, die queere Menschen bewegen. Denn BIPOC und queere Perspektiven im öffentlichen Diskurs kommen noch immer viel zu kurz und das ändern wir.
Wir sprechen zum Beispiel über Cruisen, über Reality-TV, die Pornoindustrie, über rassistische Gewalt oder Gefängnisse. Von Politik bis Popkultur, das gibt es alles hier bei uns. Wir freuen uns auf richtig spannende Themen und interessante Gästinnen.
Und das nicht nur einmal, sondern ab sofort zweimal im Monat.
Und wenn ihr Lust habt, zum Barbecue dazuzukommen, dann abonniert jetzt unseren Podcast. Barbecue ab sofort bei Cosmo in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne eure Podcasts hört. Wir hören uns.
Oder besser ihr uns.
Lass uns mal mit dem beginnen, was ich jetzt irgendwie leichter finde, spontan. Für mich klingt es leichter, außerhalb der Arbeit sich abzugrenzen, Laptop zuzuklappen und zu sagen, ich fahre jetzt in Urlaub. So.
Aber geil, wie dass du gerade sagst, dass dir das so leicht fällt, weil du hast letzte Woche zu mir gesagt, Maren, wir machen am Wochenende jetzt nichts mehr für die Lösung.
Ja, es ist auch, ich bin auch die, die immer den Laptop im Urlaub mit dabei hat
schon.
Und immer auf dem Hinweg in den Urlaub noch arbeitet. Aber davon abgesehen, Classic Fail, auch vor kurzem wieder krank gewesen, nicht wirklich krank gemacht.
Ja,
das ist
für
auch
viele von uns ganz, ganz schwierig. Und deshalb ist es notwendig, dass wir für uns definieren, was bedeutet für mich Abgrenzung von der Arbeit außerhalb der Arbeit. Wir müssen uns bewusst machen, bei jedem liegt diese Grenze woanders und wir müssen sie für uns selbst ziehen. Das wird keine Vorgesetzte für uns tun. Bedeutet es also für mich, dass ich zuletzt am Freitag um 17 Uhr in meine Mails schaue und dann erst wieder am Montagmorgen? Oder bedeutet es für mich, dass ich trotzdem am Sonntagabend mal kurz reinschaue in mein Postfach? Also diese Grenze liegt für jeden anders. Arbeitsunzufriedenheit entsteht dann, wenn wir immer wieder über unsere eigenen Grenzen weggehen oder wenn wir es zulassen, dass andere über diese Grenze trampeln.
Dann lass uns mal so ein Fallbeispiel machen. Also wir stellen uns jetzt mal eine richtige High-Performerin vor.
Mhm.
Abschalten geht schwer, aber langsam zollt die Arbeit ihren Tribut. Der Schlaf wird schlechter, das Auge zuckt, der Rücken spannt, die Psyche leidet. Beißschiene ist natürlich immer mit am Start. Und nun nimmt sie sich vor, am Wochenende einfach nicht in die Mails zu schauen. In ihrem Business machen das aber alle. Also sie ist da nicht alleine, das Arbeitsbienchen. Das
ja.
ist so der Status quo.
Das was ist so der Bienenstock.
Was
ja.
macht man denn da?
Kennen wir wahrscheinlich irgendwie alle schon mal, weil wir alle schon mal in so einer Arbeitssituation gewesen sind.
Ist
ne?
ja auch in jetzt immer dieses, wir machen immer so Laptop-Beispiele, aber es geht ja auch darum, so ich kann nicht Feierabend machen, weil sonst bricht der Laden zusammen.
Ja.
Das ist ja auch sowas. So, dann müssen, genau.
Stellen wir uns doch mal vor, was in dem Moment psychisch bei uns passiert. Also wir nehmen uns das jetzt vor und wir ziehen es auch wirklich mal ein Wochenende durch. Was würde da passieren?
Sie hat auch kommuniziert, ich kann erst wieder Sonntagabend reinschauen.
Mhm.
Samstag und Sonntag tagsüber nicht anwesend.
Mhm. Was da ja häufig passiert ist, spätestens am Sonntagmorgen stellt sich dann in uns so ein bisschen so ein komisches Gefühl ein. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen so eine Unruhe, so ein bisschen auch so ein Drang. Ah, vielleicht sollte ich doch besser mal reinschauen.
Man könnte mal kurz mal reinschauen.
Genau. Was da passiert in uns ist, Grenzen zu setzen, ist was Neues. Und was Neues zu tun, fühlt sich kurzfristig meistens nicht gut an. Weil jedes Mal, wenn wir in unsere Mails schauen, erleben wir kurzfristig ein Gefühl von Kontrolle. Wir fühlen uns informiert. Wir sind erleichtert, wir haben die Sicherheit, nichts verpasst zu haben. Langfristig nimmt die Arbeit aber dadurch mehr Raum in unserem Leben ein und unser Bedürfnis, die Mails zu checken, wird dann immer noch häufiger. Und hier kann es für euch hilfreich sein, euch mal Folgendes bewusst zu machen. Also dieses unangenehme Gefühl, das dann am Sonntagmorgen entsteht, das bedeutet nicht, dass da wirklich jetzt eine wichtige Mail im Postfach wartet oder dass die Chefin das total doof finden wird, dass man am Wochenende nicht antwortet, sondern dieses negative Gefühl, das entsteht allein dadurch, dass es was Neues ist, was ihr gerade tut. Und je öfter ihr dieses neue Verhalten dann üben werdet, umso besser wird es sich dann auch anfühlen.
Was rätst du Leuten, die wirklich zu viel Angst haben, um zu sagen, ich checke am Wochenende keine Mails? Also die wirklich sich das nicht trauen, weil sie Angst haben, sie fliegen raus, sie werden dann vielleicht nicht befördert oder es hat wirklich Nachteile,
ja,
die diesen Versuch nicht starten wollen.
Ja, also für den ersten Schritt, da kann es da mal hilfreich sein, das Ganze als einen Selbstversuch zu sehen. In der Verhaltenstherapie sprechen wir da von sogenannten Verhaltensexperimenten. Also ich nehme mir einmalig bewusst vor, heute in meinem Feierabend keine Mails zu checken. Oder ich mache es auch manchmal in meiner Praxis noch viel detaillierter, zu sagen, ab 21 Uhr checke ich keine Mails mehr. Weil das ist manchmal die Realität. Also wir müssen kleinschrittig manchmal anfangen. Und ich mache mir vorher auch bewusst, was ist dann meine Befürchtung. Also ist es die Angst, dass ich am nächsten Tag dann nicht vorbereitet bin? Habe ich Angst, dass mein Chef irritiert sein wird? Oder dass meine Vorgesetzte irgendwie noch eine Antwort von mir erwartet hätte? Das ist also die Befürchtung, die ich mit diesem Experiment überprüfe. Und dann schaue ich am nächsten Tag, was passiert ist. Das nennen wir in der Therapie dann eine sogenannte Konsequenzanalyse.
Mhm.
Also ich schaue ganz genau, was waren denn die Konsequenzen für mich? War meine Chefin wirklich enttäuscht? War ich wirklich schlechter vorbereitet? In den allerseltensten Fällen treten diese Befürchtungen tatsächlich ein. Gleichzeitig kann ich aber schauen, hat sich denn durch dieses Nicht-Mails-Checken mein Abend vielleicht anders angefühlt? Also war ich vielleicht mit meinem Partner, mit meiner Partnerin präsenter? War ich irgendwie besser im Kontakt mit meiner Familie? Hat sich mein Schlaf dadurch verändert? Und habe ich dadurch vielleicht auch mehr Lust auf die Arbeit am nächsten Tag? Eben gerade, weil ich eine richtige Pause dazwischen hatte.
Das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Also dass Abgrenzung ganz wichtig dafür ist, dass wir im Job überhaupt zufrieden bleiben können. Also dass wir ihn noch lange oder gerne machen können. Die Eltern von euch, die kennen das vielleicht, so stressig das Leben mit Kindern ist, was schon ein krasser Vorteil ist, dass einen nicht so sehr rauskatapultiert aus dem Arbeitskontext wie kleine Kinder, die sofort Aufmerksamkeit wollen. Für die, die keine Kinder haben und die trotzdem die Arbeit nicht so einfach im Regal ablegen können. Und ja, Eltern schaffen das auch nicht unbedingt, das da immer abzuschalten. Aber hast du so für die einen Tipp, die wirklich zu Hause das auch nicht loslassen können?
Mhm. Ja, da können uns Rituale helfen, weil Rituale sind eine Möglichkeit, unser Gehirn schon auch dahin zu trainieren, sage ich mal, wo bin ich gerade und für welche Form von Gedanken ist gerade Raum?
Mhm.
Also ich hatte das mal als Thema in meiner eigenen Supervision. Und da hat mir meine damalige Supervisorin zum Beispiel den folgenden Tipp gegeben.
Das heißt, es ist jemand, der die Psychotherapie, die du als Psychotherapie machen gelernt hast, die hat dich da quasi begleitet und dich beraten.
Genau, also ich habe auch heute noch Supervision, aber das war eine Supervision während meiner Psychotherapieausbildung. Und diese Supervisorin hat zu mir Folgendes gesagt. Die meinte, Maren, such dir auf dem Weg von der Klinik, weil ich habe damals noch in der Klinik gearbeitet, auf dem Weg nach Hause, such dir eine Haltestelle. Und an dieser Haltestelle stellst du jeden Abend deine Patienten ab, deine To-Dos, die du nicht geschafft hast, vielleicht Interaktionen, die dich irgendwie beschäftigt haben. Du verabschiedest dich ganz kurz davon und am nächsten Morgen, wenn du auf dem Radl wieder vorbeifährst, da sammelst du alle wieder sozusagen ein. Also ehrlich gesagt, ich habe es beibehalten, ich mache das immer noch. Und es klingt jetzt so sehr blumig vielleicht, aber es ist eine Strategie, um mein Gehirn darauf zu trainieren, wo beginnt mein privater Raum und wo beginnt mein Arbeitsraum?
Dann müsste ich kurz überlegen, was meine Haltestelle sein könnte. Also ich versuche das schon auch, wenn ich jetzt mit dem Radl fahre oder so, dass ich da schon das dann abschüttle.
Mhm.
Das stimmt schon. Weil wir trimmen ja unser Gehirn den ganzen Tag drauf, dass wir so jagen, sage ich mal. So To-Dos erledigen.
Nichts vergessen.
Ja, und dann bums ist Feierabend und dann soll das Gehirn in den Freizeitmodus schalten.
Und es ist klar, dass unser Gehirn da nicht gleich mitkommt, sondern da von uns ein bisschen Unterstützung bei braucht.
Mhm.
Und deshalb sind zum Beispiel auch andere Routinen so wichtig, die einfach unserem Kopf signalisieren, hey, jetzt bist du im Feierabend, jetzt darfst du abschalten. Und es können Kleinigkeiten sein. Also es kann sein, dass ich mir erstmal eine gemütliche Jogginghose anziehe, wenn ich nach Hause komme.
Ist bei vielen ja verpönt, Jogginghose, aber es ist
eigentlich...
gibt
nichts über eine gute Jogginghose, nix.
Ich finde auch, was soll man denn zu Hause sonst anhaben? Macht total Sinn. Jetzt hatten wir Abgrenzung außerhalb der Arbeit, von der Arbeit. Jetzt lass uns nochmal auf dieses Herausfordernde in der Arbeit gehen. Also bei vielen von uns ja ein Dauerbauchweh-Thema. Und natürlich gibt es da jetzt total viele verschiedene schwierige Situationen. Die Stimmung im Team ist schlecht, ich bekomme negatives Feedback. Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Projekt, eine Aufgabe ist irgendwie schlecht gelaufen, das wird im Team besprochen.
Und die Stimmung ist schlecht.
Genau. Oder im Restaurant hat sich ein Gast wirklich beschwert.
Wenn ich Restaurantmitarbeiterin bin.
Genau, also so richtig über den Service, dass es unmöglich ist. Also wie verhält man sich dann?
Okay, in solchen Situationen, da geht es um zwei Fragen. Erstens, was kann ich dann sagen? Und zweitens, was kann ich dann für mich tun, um mich zu regulieren und um innerlich eine Distanz zu dem, was gerade passiert, herzustellen? Also in Bezug auf diese erste Frage, also was kann ich dann tun, wie kann ich mich verhalten? Da möchte ich auf eine Folge verweisen, die haben Sina und du gemacht, eine tolle Folge zum Thema Kießlerkreis.
Ja, der Kießlerkreis.
Der liebe Kießlerkreis, genau. Der hilft uns ja bei der Beantwortung der Frage, wie kann ich kommunizieren, um höchstwahrscheinlich das zu bekommen, was ich in dieser Situation auch erreichen möchte? Und die zweite Frage ist die, wie kann ich in so einer Situation für mich sorgen? Wie kann ich da mich innerlich auch ein bisschen davon distanzieren, von diesen starken Gefühlen?
Das ist das Schwierigste, finde ich. Also du hast ja gesagt, regulieren. Ihr wisst, was das bedeutet, regulieren. Das heißt Emotionsregulation, also dass wir nicht umgehauen werden von unseren starken Gefühlen.
Genau, also die liebe Emotionsregulation. Ich habe eine kleine Übung.
Okay.
Die nennt sich emotionale Etikettierung und die kann uns genau dabei unterstützen, dass wir von diesen starken Gefühlen nicht so sehr vereinnahmt werden.
Habe ich noch nie gehört.
Die geht folgendermaßen. Also stellen wir uns vor, wir sitzen in diesem Meeting, in dem gerade was passiert, was mir ganz, ganz nahe geht. Und dann mache ich Folgendes. Ich wende die Aufmerksamkeit erstmal mir selbst zu und sag mir innerlich, ich fühle mich gerade ängstlich oder ich fühle mich gerade bloßgestellt.
Und ich werde gerade wütend.
Also wir sprechen ganz konkret aus, wie wir uns gerade fühlen. Ist es Hilflosigkeit oder ist es Angst? Ist es Wut? Ist es Groll? Und indem ich das Gefühl benenne, da verlagere ich die Verarbeitung dieses unangenehmen Gefühls von der Amygdala, der Mandelkern in unserem Gehirn, der ganz wichtig für die Produktion von Emotionen ist, hin zum präfrontalen Kortex. Das ist so ein bisschen der Sitz der Vernunft und auch des rationaleren Denkens. Und das führt per se schon mal zu einer ersten Beruhigung des Gefühls. Also die Emotion, die wirkt dann weniger stark und fließt nicht so kaskadenartig über den Hypothalamus und die Nebennierenrinden. Durch dieses emotionale Etikettieren, da unterstützen wir unser Gehirn dabei, sich zu regulieren und das Gefühl ein bisschen schneller zu verarbeiten.
Ich finde es großartig, dass das wirklich so ist. Ich hatte vor kurzem auch wieder so eine Prüfungssituation. Und da habe ich auch am Anfang gesagt, ha, ich bin zu aufgeregt und habe mir gleichzeitig gedacht, es ist jetzt kokett, das zu sagen, aber irgendwie bringt das was.
Hast du es für dich als hilfreich empfunden?
Ja, das ist so ein bisschen wie, als ob man sich das Zepter des Gefühls zurückholt. Also die Emotion, die soll mich nicht beherrschen.
Ja.
Irgendwie so.
Wichtig ist, dass wir es ganz genau benennen. Also es ist weniger hilfreich zu sagen, oh, ich bin so gestresst, sondern es geht wirklich darum, die Emotion zu benennen. Also in diesem Teammeeting zum Beispiel bedeutet es, dass ich die Aufmerksamkeit kurzzeitig schon weg von der äußeren Situation lenke und hin zu mir wende, um erstmal mein eigenes Gefühl zu begleiten und es für mich zu benennen. Dann bin ich regulierter und ruhiger und habe einen klareren Kopf und kann mich wieder der Situation im Außen zuwenden.
Wenn mehr Menschen das wüssten, dass man das eigentlich so macht, dann würde man sich auf der Arbeit ja unter Umständen auch insgesamt besser verhalten können. Also wenn wir uns alle besser abgrenzen könnten, dann heißt es auch, dass wir alle weniger emotional aufeinander zugehen, aber eher so emotional im Sinne von aufgewühlt und es dann zu so Streitsituationen kommt. Also wie schaffe ich es, mich im Job besser abzugrenzen? Wir müssen überhaupt erstmal lernen, wahrzunehmen, was uns Stress bereitet und negative Emotionen. Dann können wir unterscheiden zwischen physischen und psychologischen Belastungsfaktoren in der Arbeit. Und dann müssen wir, weil wir ja alle unterschiedlich sind in dem, was uns stresst, konkret und aktiv üben, uns abzugrenzen. Das ist nichts, was man einfach kann. Ja, es mag Naturtalente unter euch geben, aber die meisten können es erstmal nicht. Und das ist eigentlich der Standard. Wir können zum Beispiel unseren Lebensraum außerhalb der Arbeit gezielter schützen, indem wir für uns Regeln festlegen, wie oft wir zum Beispiel die Mails checken, wann wir Feierabend machen und wie wir aus der Arbeit auschecken.
Ja.
Kleine Routine, um in den Feierabend zu starten. Und in der Arbeit, wenn es zu konfliktreichen Situationen kommt, geht es erst einmal darum, unser eigenes emotionales Befinden zu erkennen und uns um uns zu kümmern, es zu benennen, es zu etikettieren und uns dann wieder nach außen zu wenden. Und dann findet erst dieses Abgrenzen statt eigentlich. Um dann zu sagen.
Naja, aber indem ich das Gefühl bei mir reguliere, findet schon auch eine innere Abgrenzung statt. Ich lasse mich dann nicht so mit meinem gesamten Sein in diese Situation reinbuxieren. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Nein.
Also was natürlich stimmt, wenn wir uns erstmal reguliert haben, dann können wir auch eher ansprechen, was wir uns für eine Veränderung wünschen, weil wir nicht in der Emotion hineingehen und es dann hundertprozentig zu einem starken Konflikt kommt, sondern weil wir dann gezielter sagen können, auf was kommt es mir an und was wünsche ich mir.
Ja.
Wie es uns beide emotional angreift, dieses Thema. Das ist nicht einfach, aber wir hoffen, dass wir euch ein paar Impulse, wie man immer so schön sagt, geben konnten.
Ja.
Danke dir, Maren, fürs Erklären und für die Tools.
Ja, so gerne. Danke euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf eure nächsten Fragen und danke dir, liebe Phoebe.
Wie könnt ihr uns erreichen? Per Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, die.loesung@br.de, und abonniert uns gerne, weil dann hört ihr auch noch die nächste Folge von der Lösung. Wir freuen uns auch über Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung.
Aber jeder Schritt zählt.
Die Redaktion hatte Nermin Ismail. Produktion Anja Beusterin. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.